Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer, ich würde sagen, ganz für mich ganz speziellen Folge von Action Cult. Denn heute geht's so richtig tief zurück in meine verklärte Jugend. Doch was heißt das konkret? Also, ich war 15 Jahre alt. Da kam mein bester Freund aus einem Mediamarkt-Ausflug zurück nach Hause, hat mich angerufen und mir gesagt, hey, ich habe zwei Filme hier, die müssen wir sehen. Ich habe im Internet, ja, da hatte schon 1998 Internet, habe ich gelesen, die sind der real shit und das müssen wir sehen. Der eine hieß Pulp Fiction und der andere hieß From Dusk Till Dawn. Ich, kleiner Knopf, ging zu ihm, wir haben uns Pulp Fiction angesehen. Ganz ehrlich, mit 15 war das nicht mal so geil. Ich schätze den Film heute massiv mehr als damals, wirklich massiv mehr, aber From Dusk Till Dawn hat mein 15-jähriges Leben revolutioniert. Und um das gebührend zu feiern, habe ich heute jemand eingeladen, der für den Film genauso brennt wie ich. Und er ist zum ersten Mal hier. Wir haben hier Marcel Ostrowski. Ostrowski ist richtig, oder?
Das war ganz richtig. Ja, hallo.
Hi Marcel, willkommen bei Action Cult. Schön, bist du da.
Hallo Dominik. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, bitte, bitte. Ja, hey, das ist ja heute ein Herzensthema, was da besprochen wird.
Oh ja.
Also wir können jetzt schon sagen, der Film ist gut. Könnt gleich wieder ausstellen, der Film ist geil. Wir können es gar nicht verbergen, der Film macht abartig Laune. Aber zuerst mal zu dir, Marcel.
Ja.
Wer bist du eigentlich?
Ja, also mein Name ist Marcel, das ist ganz richtig. Marcel Ostrowski, für die Vollständigkeit halber. Ich bin Teil des Podcasts Abteilung Verpeilung, aller Unfug ist schwer. Auch so ein kleiner Low-Budget-Podcast aus dem hohen Norden von Deutschland, also aus Schleswig-Holstein. Wir sind so ein kleiner triviales Potpourri. Also wir machen alle möglichen Themen, die uns einfallen und die zufällig gezogen werden. Das mache ich zusammen mit drei Freunden, mit der Moni, dem Nico und dem Mirko. Liebe Grüße an euch. Ihr wisst gar nicht, dass ich diese Aufnahme hier mache.
Oh, Underground, du hast dich da richtig so durchgemogelt, undercover quasi.
Ja, schön. Ja, ganz genau. Ja, und du hast recht, From Dusk Till Dawn. Im Grunde hast du schon alles gesagt, der Film ist toll, der Film rockt auch heute noch und
kürzeste Aufnahme aller Zeiten, meine Damen und Herren.
Ja, schaut euch an. Alles klar. Ja, ganz genau. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ne, ich habe ein paar Fragen, habe ich ja noch. Ein paar habe ich noch.
Ja.
Sag mal, wie alt bist du eigentlich, damit ich so ein bisschen verorten kann, was du für eine Filmwerdung hattest?
Also ich bin noch 39. Das ändert sich in ein paar Tagen. Ja.
Ich habe schon hinter mir, ich bin dieses Jahr 40 geworden und es ist im Fall voll gut.
Ja.
Steht noch alles gut.
Ja, also wie gesagt, bei mir dauert es noch ein paar Tage, also vom Stand der Aufnahme. Und ich bin ja eigentlich ein typisches 90er-Kind, was die Filme angeht, aber ich liebe im Grunde alles an guten Filmen. Da spielt das Jahrzehnt oder das Jahr eigentlich keine Rolle. Aufgewachsen bin ich mit den Star-Wars-Filmen, ich bin mit den Action-Filmen der 80er groß geworden und ich finde immer wieder mal eine Perle, egal, wie gesagt, aus welchem Jahrzehnt.
Aber es gibt auch Perlen, die sind wirklich rar und die wurden auch nie wirklich wiederholt. Also man kann dann nicht sagen, okay, wenn ich jetzt Stirb langsam nehme, kann ich sagen, ja, ich könnte auch Sudden Death nehmen, Alarmstufe Rot oder Passagier 57, keine Ahnung. Da hast du einen ähnlichen Typus an Film.
Ja.
Aber sowas wie From Dusk Till Dawn ist ja schon was, wo ich sagen musste, so einen kruden Mix habe ich selten gesehen.
Ja, da ist alles drin, finde ich. Also das ist ein Actionfilm, das ist ein Thriller, es ist ein Krimi, es ist ein Roadmovie, es ist Comedy sogar mit drin. Und naja, wenn man sich die letzte halbe Stunde anguckt, ein Splatter. Also so einen Mix habe ich auch noch nie gesehen.
Mit Erotikeinlagen.
Oh, natürlich.
Und mit Tieren. Sorry. Schlange.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt.
Vergiss die Schlange nicht.
Nee. Oh, nee. Ich glaube, hunderttausende Jungs oder junge Männer in der Zeit wären gerne die Schlange gewesen.
Das kann sein. Wie bist du darauf vom Dusk Till Dawn gestoßen?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Dauert jetzt vielleicht ein, zwei Minuten. Es war so, 96 kam der Film, glaube ich, raus. Und Es wurde dann in der Schule auch davon gesprochen. Also irgendwer hatte den dann schon gesehen, weil ältere Brüder und oder ältere Geschwister, die haben davon erzählt. Aber ich war damals in der 7. Klasse, so mit 12, 13. Und ich glaube, keiner von meinen Klassenkameraden hätte den dann im Kino sehen können. So, ungefähr ein halbes Jahr später oder so müsste der ja auf Video rausgekommen sein. Und dann sagte dann irgendeiner aus meiner Klasse, ja, ich habe From Dusk Till Dawn gesehen. Hammergeil, also da wird geballert, da ist Action drin, das wird eine Splatter-Orgie in der Vampir-Kneipe, gibt viele Titten und so. Oh, okay, nicht schlecht.
Alles, was ein Mann braucht, ein junger Mann.
Ist ganz, ganz, ganz elementar wichtig für die pubertäre Entwicklung, also ganz besonders hier bei uns. Ist natürlich so. Ist ein Gütesiegel, ne? Also Blut, Möpse, und der pubertierende Junge ist zufrieden.
War das auch deine erste Begegnung mit Quentin Tarantino und mit Robert Rodriguez?
Mit Robert Rodriguez ja, mit Quentin Tarantino unbewusst. Weil ich hatte tatsächlich, ja, 96 war das sogar, da hatte ich zum ersten Mal Pulp Fiction gesehen. Also nicht komplett, irgendwann mal im Spätprogramm beim Seppen einen Bruchteil davon erwischt. Ich glaube, das war sogar die Bonnie-Situation, die ich dann da irgendwie angesehen habe. Und da dachte ich, der Film ist gar nicht so schlecht. Zu Ende geguckt habe ich den allerdings nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wieso. Aber wie gesagt, Robert Rodriguez, das war dann sozusagen die erste Begegnung, die ich dann mit dem Film hatte. Es dauerte aber allerdings dann auch erst so bis 98 oder so, bis ich den Film dann selber das erste Mal sehen konnte. Das war dann auch irgendwann spät abends. Und dann habe ich nur gesehen, okay, die sind gerade in den Titty-Twister reingegangen, gerade in die Kneipe reingegangen. Und rechtzeitig zu Salma Hayeks Tanzeinlage habe ich sozusagen eingeschaltet.
Oh, Gott sei Dank.
Ja, ich wusste nicht, was das für ein Film ist. Mir sagte das alles nichts. Ich hatte den Titel auch schon lange wieder vergessen. Und gerade als dann wirklich die Hölle losbrach, es war ProSieben, eingetragener Sender, haben die natürlich einmal in die Werbung geschaltet. Und ich sagte, ich will den Film aber weitergucken. So ging das dann nach dem Werbeblock weiter. Und dann wurde oben, Gott sei Dank, eingeblendet From Dusk Till Dawn. So, oh, das ist der Film, von dem sie damals erzählt haben in der Schule. Jetzt gucke ich mir den auch zu Ende an. Und ich war, auch wenn ich nur das letzte Drittel gesehen habe sozusagen, ich war nicht enttäuscht.
Und du hast ihn sicher in der geschnittenen Fassung da gesehen auf ProSieben, oder?
Aber natürlich, ja,
natürlich. Aber natürlich, wo Richie gar nichts machen muss bei der Kate und
Nein, gar nicht.
Da fehlt viel, nee. Da fehlt richtig viel.
Das wusste ich allerdings auch noch nicht. Also wie gesagt, als ich reingeschaut habe, da waren sie schon in der Kneipe, da waren sie schon im Titty-Twister und sozusagen gerade rechtzeitig, dass Salma Hayek auf die Bühne kam. Und da war ich sowieso hin und weg.
Ja, für mich war das wirklich auch der Startschuss für, um zwei Regisseure kennenzulernen. Das waren Tarantino und Rodriguez. Also ich habe immer die beiden als ein Duo gesehen für lange Zeit. Heute nicht mehr, leider. Mhm. Aber dann gab es ja später auch noch Desperado. Ich weiß noch, wie ich den geholt habe. Und von der Tonalität her sind die Filme ja auch so ähnlich.
Ja.
Auch von den Schauspielern, klar, Danny Trejo macht mit, die Musik ist sehr ähnlich. Der hat den gleichen Vibe, den ähnlichen Witz. Du spürst da eine Handschrift von einem Rodriguez und einen Tarantino als Darsteller.
Ja.
Spürst du extrem, extrem.
Ja.
Und ich war mir nicht bewusst, dass dieser Film mir eine Tür geöffnet hat in eine andere Regisseurwelt noch. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Werk von Dusk Till Dawn, immer noch. Und Pulp Fiction, ich habe den jahrelang nicht geschätzt. Mhm. Ich musste da erstmal etwa 20 werden und sagen, ja, aber alle sagen, wie toll der ist, ich schaue mir es den nochmals an. Und da habe ich auch gesehen, jetzt verstehe ich langsam. Und das war dann der Film, Pulp Fiction war der Film, wo ich gesagt habe, ich will Filmemacher werden.
Ja.
Das ist immer dieser eine Moment, wo Bruce Willis durch so eine Gasse läuft.
Ja.
Wo ich denke, es ist so simpel. Es ist einfach so eine einfache Sache, das zu machen eigentlich. Das kann ich doch auch. Ja, heute habe ich einen Podcast.
Ja, immerhin. Immerhin.
Immerhin. Immerhin. Es ist was aus mir geworden. Ich bin Podcaster.
Ja, solange du nicht im Dschungelcamp oder bei Temptation Island landest, ist doch alles noch safe.
Ja, nee, die zahlen mir einfach zu wenig. Kann ich von den Tantiemen von Action Cult besser leben.
Siehst du.
Ach ja, ja, genau. Der Filmtitel From Dusk Till Dawn habe ich natürlich damals als Kind, als Teenager nie überlegt, was die tiefere Bedeutung ist, von der Dämmerung bis zum Morgengrauen, okay. ist aber auch ein Schild gewesen, das an Autokinos früher hing, von der Dämmerung bis zum Morgengrauen und werden hier Filme gezeigt. Und das, diese Connection habe ich so auch noch nie gemacht.
Ja.
Ja, wollen wir ein bisschen über den Hintergrund des Films reden, auf der IMDb. Ich habe schon Angst gehabt, dass der nicht so gut dasteht, aber mit 7,2 von 10 bin ich da sehr zufrieden.
Das ist doch solide. Absolut.
Amtlich, oder?
Ja.
Amtliches Ergebnis. In Deutschland hat er 900.000 Zuschauer. Mhm. Also Platz 37 der Jahrescharts, 96 war es, glaube ich, oder? Und in die US-Zahlen, ich glaube, die habe ich gar nicht präsent. Ich glaube, er hat da 25 Millionen noch gemacht.
Mhm, genau, das habe ich auch gelesen, ja. Also es ist mehr so ein Blockbuster, also es ist jetzt nicht dieser typische große Blockbuster gewesen, denke ich. Der ist eigentlich eher durch die Jahre erst gereift und dann zum Kult geworden.
Das ist ein Videothekenkult. Der wurde ja durch die Videokassette bei uns verkultet, glaube ich. Und mein bester Freund damals, als wir den gesehen haben, da hatte mir gesagt, ich zeige dir jetzt das Cover nicht, wir schauen einfach den Film. Mhm. Und da bin ich ja so dankbar, denn wenn du heute die DVD einlegst, ich glaube, da bekommst du schnell einen Vibe dafür, was passieren wird im Film.
Ja.
Ich bin nicht mehr ganz, ich glaube schon, das DVD-Menü präsentiert schon viel von dem, was noch kommen wird.
Ja.
Aber die VHS nicht.
Nein, klar.
Da fängt einfach ein Film an.
Ja.
Und ich bin Mike immer noch dankbar, hat er das so gemacht, denn ich habe nur gesehen, okay, da passiert jetzt ein Roadmovie mit zwei Schwerverbrechern und am Ende des Films müssen wir uns mal Gedanken machen, wie die Familie Fuller wohl überleben wird.
Ja, genau.
Das war mir ganz klar.
Ob sie überleben wird, ja.
Achso, das war ja nicht mal zwingend so falsch am Schluss, aber es hat sich dann doch, die Story hat noch ein paar Abzweigungen genommen. Das Drehbuch wurde von Quentin Tarantino geschrieben, basierend auf einer Story, die von, wie heißt der Typ, Kurtzman, Rob Kurtzman?
Robert Kurtzman oder Kurtzman.
Der Herr Kurtzman. Der hat das geschrieben und Tarantino hat dann daraufhin ein Drehbuch verfasst. Gedreht wurde von zwei Monaten, vom Juni bis August 95. Und was ich immer geil finde, wenn ich da Filmlocations sehe, Drehorte,
ja,
wo ich schon mal war. Und es war mir nicht bewusst, wo das Titty Twister gestanden hat. Denn die haben das gebaut am Calico Dry Lake. Und Calico ist eine alte Westernstadt. Da kann man heute hinfahren.
Ja.
Da wurde früher Gold geschürft. Goldgräber 1870 irgendwas rum.
Ja, ja.
Da siehst du auch die Bevölkerungszahl, die ging dann von Jahr zu Jahr runter bis auf 5 oder so. Hat kein Schwein mehr gelebt. Heute hast du einen Starbucks in einem alten Holzschuppen drin und so Spaß, so Späße. Und da unten gab es so einen Trockensee und da haben die das Titty Twister hingebaut. Das ist gerade zwischen Los Angeles und Vegas etwa in der Mitte verortet.
Mhm.
Auch die weiteren Filmlocations waren in dieser Gegend, in Orten wie Victorville und Lancaster. Also die haben alles in der gleichen Gegend auch gedreht.
Ja, wenn das passt, ist auch wunderbar.
Ja, super. Es hat auch dieses Wüstenflair, das spürst du ja auch.
Ja.
Alles ist dreckig, das Auto ist dreckig, die Schuhe sind dreckig, alle Leute sind dreckig. Das hat was, das hat eine Atmosphäre, die du in Seattle so nicht haben könntest.
Nee, ich glaube auch das einzige Mal, wo das ansatzweise irgendwie so ein bisschen Stadtambiente oder so gegeben hat, das war, als die Fernsehreporterin eingeblendet wurde. Und als sie mit dem Chef vom FBI, glaube ich, da gesprochen hat oder mit dem Beamten. Das war ja irgendwie von einem Gerichtsgebäude oder von einem Polizeigebäude, von einem größeren.
Ich dachte, das war in Texas gedreht. Bin ich nicht ganz sicher, da habe ich jetzt doch keine Übersicht.
Nee, das ist ja auch egal. Aber alles andere ist wirklich komplettes Wüstenkaff. Und das passt so gut in die ganze Geschichte, in die ganze Story.
Und jetzt, fast 30 Jahre später, schaust du diesen Film und du schaust dir auch die Nebenrollen an. Und wir werden die jetzt Stück für Stück entblättern, während wir im Film voranschreiten.
Oh ja, gerne.
Aber noch ganz kurz über Robert Rodriguez. Einfach, dass dieser Mann, vor allem man muss fast schon sagen, sein Frühwerk, seine früheren Werke, die sind bei mir immer noch ganz hoch im Kurs. El Mariachi.
Ja.
Habe ich nur zweimal gesehen, aber ein geiler Film, den er für wie viel tausend, 20, 30.000 Dollar gedreht hat.
Ja, ganz, ganz wenig. Den hab ich übrigens mal geschenkt bekommen, also in der Doppel-DVD-Box mit Desperado, ja.
Genau, Desperado, du sagst es. Desperado, das eigentliche Fortsetzung/Remake von El Mariachi.
Ja.
mit dem großartigen Antonio Banderas, mit einer großartigen Salma Hayek.
Oh ja.
Und einem großartigen Gitarrenkoffer voller Waffen.
Ja, nicht nur einer, ne?
Nicht nur einer, richtig, aber vor allem, es ist einfach grandios. Er hat dann auch noch bei Four Rooms mit regisiert, wo ein Episodenfilm, wo der Tarantino eine Episode gemacht, er hat eine Episode gemacht und die anderen beiden waren, oh, weiß ich schon gar nicht.
Ich glaube, Lawrence Bender.
Ja, genau, und was noch, Scott Spiegel.
Ich glaube, ja.
Also, könnte Scott Spiegel, bin ich mir ganz sicher, ist lange, lange her, als ich Four Rooms zum letzten Mal gesehen habe.
Nee, da komme ich jetzt leider nicht ran an den Film, sonst hätte ich mal eben schnell geguckt.
Ja, macht nichts. Und später hat er aber für mich noch nicht groß abgegeben, denn Faculty war großartiger Horrorspaß an einer Schule, an einer Highschool.
Mhm.
Kannst du dich noch erinnern? Josh Hartnett war doch da der Hauptdarsteller.
Ich hab das Plakat vor Augen, aber ich kann mich
das an den... Das Schwarze mit dem grünen Schriftzug.
Genau, aber ich kann mich leider an den Film nicht mehr erinnern.
Es ist lange her. Ich würde sagen, der kommt ja auch mal noch an die Reihe irgendwann. Auch wenn der mit Action relativ wenig zu tun hat, aber trotzdem, das muss mal gesprochen werden. Once Upon a Time in Mexico.
Mhm.
Der dritte der Desperado-Reihe quasi, der Mariachi-Reihe.
Genau, ja.
Spy Kids hat er gemacht. Planet Terror.
Spy Kids habe ich komplett außen vor gelassen, weil irgendwie hat mich nie interessiert.
Nee,
mich
auch nicht. Leider nicht.
Planet Terror, ja, war auch nicht schlecht, aber fand ich ein bisschen zu abgedreht. Aber ich glaube, das war auch genau der Sinn der Sache. Genauso sollte das.
Geht mir genau gleich. Auch Machete habe ich nur Teil 1 gesehen.
Okay.
Den zweiten, der liegt bei mir ungesehen immer noch rum, weil es mich einfach da nicht mehr so interessiert hat. Das ist schäme ich gerade dafür irgendwie, aber ja, kommt noch. Ich lebe noch ein paar Jahre.
Also Machete Kills ist eigentlich, ist so eigentlich auch gar nicht so schlecht. Der erste gefällt mir persönlich aber auch besser. Der zweite ist eigentlich nur, oder ist meine Meinung, der lebt hauptsächlich von den Überraschungs-Cameos, die du dann siehst.
Und wir sollten nicht vergessen, Sin City. Den ersten im Kino gesehen, war fantastisch.
Sprichst mir aus der Seele.
Das ist so ein visuelles Erlebnis, habe ich selten gehabt. Und auch hier muss ich sagen, der zweite liegt bei mir ungesehen und original verpackt auf dem Pile of Shame.
Okay, den habe ich nämlich zweimal im Kino gesehen.
Okay, also kannst du mir den schmackhaft machen, sind sie die zwei?
Ja, also der erste hat dir gefallen, so wie ich das raushöre. Ja, ja, der zweite ist ein bisschen, ist auch natürlich sehr gut, aber man gewöhnt sich im ersten Teil an die Darsteller der jeweiligen Figuren. Im zweiten gibt es Umbesetzung. Einige waren notwendig oder unvermeidbar, sagen wir es so. Andere dachte ich mir, ja, ist in Ordnung. Aber die Geschichte ist in dem gleichen Stil weitererzählt worden. Also es ist sehr, sehr schön, sehr düster, auch so plakativ und sehr comichaft gehalten. Das war sehr, sehr gut. Und ich habe auch durch den ersten Teil von Sin City habe ich auch angefangen, mir nach und nach die Bücher zu kaufen. Die Frank Miller Comics.
Mhm.
Leider ist die Sammlung bis heute noch nicht komplett. Irgendwann habe ich da auch aufgegeben. Ja, so ein einzelnes Buch hatte da, das hat, glaube ich, mittlerweile über einen Wert von über 30, 40 Euro und das ist ganz schön heftig.
Das ist wirklich viel. Das ist
ja,
viel Kohle momentan, ja.
Das ist eine 7- oder 8-teilige Reihe, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann mich da auch irren.
Was aber passiert ist, dass Rodriguez mich halt ab 2014 rum komplett verloren hat. Da ist so viel, der hat so viel gemacht. Hat dann mal ein Buch von Boba Fett, hat er ein paar Folgen gemacht. Hat auch bei Mandalorian die ein oder andere Folge gemacht, oder?
Ja, genau.
Hat noch eine From Dusk Till Dawn TV-Serie gemacht, da spreche ich vielleicht noch kurz drüber, die ich nie gesehen habe. Und ja, irgendwie, er hat mich verloren. Ich glaube einfach, er wollte jetzt sich entwickeln. Und ich finde, wenn ich das seinen ersten Teil seiner Karriere anschaue, ich vermisse diese Art der Filme.
Er hat auch noch eine Wrestling-Serie gemacht, Lucha Underground.
Okay.
Auf seinem eigenen Netzwerk. Also er hat einen eigenen Fernsehsender, das El Rey Network.
El Rey, alles klar.
El Rey, ja. Die habe ich ganz gerne mal gesehen, als die, ich glaube, 2016 so lief. Und die war wirklich schön abgedreht. Also so eine richtige Wrestling-Show, wie man das aus dem Fernsehen halt kennt. Aber eben auch mit einigen seiner typischen überzeichneten Zwischensegmenten da drin. Also passte gut zusammen. Das war sehr, sehr unterhaltsam, sehr gut.
Wunderbar. Hey, ich würde sagen, hey, lass uns doch einfach in den Film einsteigen. Wir werden es nicht im Mega-Detail durchgehen, weil sonst werden wir 20 Stunden dran labern, aber wir werden da einfach jetzt ein bisschen voranschreiten, um die Story ein bisschen von hinten aufrollen. Wir sehen eine Wüstenstraße und wir sehen Bennys Welt des Likörs.
Ja.
Das habe ich auch früher nie beachtet, das Schild, das da oben hängt.
Ja.
Da steht einfach, if we don't have it,
You don't get it.
Also wenn wir es nicht haben, bekommst du es auch nicht. Das ist auch so ein Humor, der mir einfach gefällt. Das holt mich ja schon ab und du siehst da gleich Figuren. Der Pete, der da sitzt, ja, der Besitzer dieses Shops, gespielt von John Hawkes.
Ja.
Es ist eine kleine Rolle, aber den Typen vergisst du nicht.
Nee, gerade weil es auch die Eröffnung ist.
So gut, auch so geil gespielt.
Ja.
Und jetzt hat ja auch Rodriguez und auch Tarantino haben ja immer ein Händchen dafür gehabt, Schauspieler irgendwo auszugraben, die nicht gerade die großen Topstars waren, die waren halt Serienstars oder B-Movie-Größen, aber nicht die bekannt dafür waren, jetzt mal richtig groß Karriere gemacht zu haben.
Genau.
So, ich rede so Stallone-mäßig, ja, also, Kevin Spacey oder keine Ahnung. Die holen immer wieder so Menschen hervor wie John Hawkes, der aber auch später in Deadwood richtig gut war. Wenn du die Serie Deadwood kennst, Western-Serie, kann ich dir herzlich empfehlen.
Okay.
Richtig, richtig gut. Und dann ist ja da auch noch der Ranger Earl McGraw da drin.
Ja, Michael Parks, ne?
Michael Parks. Und wie die beiden schon miteinander reden. Dieses einfach unaufgeregte Gespräch.
Herrlich.
Es ist so gut. Es ist einfach, was ist da so passiert? Und da wird auch richtig unkorrekt geredet über ja den mongoloiden Sohn von der Das kannst du heute kannst du das nicht mehr machen. Da werden ein paar Studenten sehr böse sein, wenn du solche Dinge sagst. Da wird gerade mal gecancelt. Das geht gar nicht.
Oh ja.
Darf man nicht machen heute. Unfassbar.
Die halbgaren Hamburger.
Die halbgaren Hamburger ausgekotzt. Und du siehst auch Quentin Tarantino.
Ja.
Man hat ihn in Pulp Fiction kurz gesehen, hat eine Rolle in Reservoir Dogs gehabt. War wohl sein dritter Auftritt, wenn ich mich jetzt da nicht glaub, komplett verkalkuliere. Und er als Darsteller,
ja,
der ist in seiner Rolle als Richie so psycho, dass es beängstigend ist. Beängstigend psychopathisch.
Wahnsinn, ja.
Du hast ja danach, also der Marshall, Michael Parks, geht kurz mal pinkeln.
Ja.
Und dann entblättert sich uns ja die Wahrheit, was in diesem Laden gerade passiert, oder?
Ja, ganz genau.
Mhm. Und wie empfandest du, war das für dich auch so schockierend gerade im Moment?
Was heißt schockierend? Also als ich den das erste Mal gesehen habe, ich wusste ja ungefähr, wer die beiden Hauptdarsteller ja sind. Also dass Clooney und Tarantino, dass die ja die Hauptdarsteller sind. Nach dieser Eröffnung oder nach diesem Eröffnungsgespräch von dem Texas Ranger und wie hieß er? Pete Bottoms hieß er, glaube ich.
Bottoms, genau, ja.
Ja, genau. Und dachte ich mir nur, Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Und dann kommt dann auf einmal der Seth Gecko dann raus und bedroht ihn da aufs Massivste mit seiner Waffe und hat natürlich auch noch die Geisel im Schlepptau. Und da dachte ich mir, okay, in was für eine Richtung geht das denn jetzt? Okay, Schnauze halten, egal wer jetzt neben mir sitzt, egal ob das Telefon klingelt, ob es an der Tür klopft, ich gehe nicht hin, ich will das jetzt wissen. Das war richtig, richtig gut.
Und dass dann Michael Parks einfach von in den Kopf geschossen wurde, das habe ich damals auch nicht kommen sehen.
Nee, ich auch nicht.
Es war eine Gewaltspitze, die du in die Fresse kriegst. Einfach gerade so, bam, so läuft dieser Film.
Ja.
Richtig widerlich.
Ja.
Und das sind die Hauptfiguren und denen folgen wir jetzt. Wir folgen den Bösen.
Genau. Du wolltest ja eigentlich auch gar nicht, dass so etwas passiert, dass es so eskaliert. Du wolltest das natürlich nicht, so als vom normalen Menschenverstand. Und Seth wollte sowas natürlich auch nicht. Aber wenn Richie da seine drolligen 5 kriegt, dann und ihm dann auf einmal so eine Bleivergiftung in den Hinterkopf setzt, denkst du auch nur, okay, jetzt geht's rund, jetzt geht's ab hier.
Jetzt muss man vorstellen, das ist George Clooney, also Leute, die ihn nur aus Emergency Room kennen.
Ja.
Die werden hier erschrocken sein, was dieser Mann auch kann. Der ist nicht nur der liebe Herr Doktor aus der Notfallaufnahme, nee, er ist auch noch ein übler Verbrecher. Nicht so schlimm wie sein Bruder, aber auch nicht ganz ohne.
Auch sehr rücksichtslos, ja.
Und das war auch sein Auftritt hier. hat ja seine Karriere massiv befeuert. Joel Schumacher hat diesen Film gesehen und gesagt, hey, ich will den als Batman. Danke dafür.
Mit Nippeln.
mit Nippeln, das ist ganz, ganz wichtig, oder? Und aber es effektiv hat man auch andere Schauspieler für die Rolle haben wollen. Man hat von Antonio Banderas gesprochen. Man hat von Michael Madsen gesprochen, Tim Roth, eigentlich halt, was immer in diesem Tarantino-Rodriguez-Kosmos da schon rumgeschwirrt ist, hat man eigentlich versucht zu grabben, aber es wurde George Clooney und ich bin rückblickend mega froh, dass es, denn er ist einfach richtig gut in dieser Rolle. Er ist massiv gut.
Er ist verdammt gut. Also ich habe zwei Folgen, glaube ich, oder drei Folgen von der From Dusk Till Dawn Serie gesehen. Die Rollen sind dann ja auch anders besetzt. Und ja, ich konnte mich so ein bisschen mit der Story und mit dem Ambiente anfreunden, war alles okay. Aber wenn du gehört hast, der Name Seth Gecko fällt oder Richie Gecko, du hast automatisch die Gesichter von Tarantino und von Clooney gehabt. Und also ich will die anderen beiden Darsteller definitiv nicht runterreden. Also die machen sicherlich auch ihren super Job, klar, keine Frage. Aber wenn das einmal so eingebrannt ist und gerade bei diesem Film, dann ist das ganz schwer, sich andere Menschen vorzustellen. Das ist unglaublich, unglaublich schwer.
Ich habe massiv Mühe damit, dass es da so eine Zeit gab, wo TV-Serien rauskamen, basierend auf Filmen von damals. Lethal Weapon. Das Beispiel kam ja auch noch raus, oder?
Ja.
Und da gab es noch das ein oder andere, was ich schon vergessen habe, aber ich habe mir das eigentlich so nie wirklich ansehen wollen. Auch wenn eine Serie neu gemacht wird. Ich habe mal das neue MacGyver habe ich mir mal kurz angeschaut, zwei Folgen, da habe ich gleich wieder verkauft, das Teil geht gar nicht. Das neue Magnum PI ist nicht mal so schlecht, kann ich ganz ehrlich sagen, das ist okay, aber muss ich nicht schauen, um das neue Quantum Leap, da warte ich noch drauf, also zurück in die Vergangenheit.
Ah, okay.
Die Scott Bakula Serie, da kam die auch, wurde auch neu von CBS, glaube ich, gedreht.
Okay, wusste ich gar nicht, ja.
Mit einem asiatischen Darsteller, wegen dem Konzept freue ich mich extrem drauf, aber man muss das nicht machen, liebes Hollywood. Es ist nicht nötig.
Es ist lustig, dass du das gerade ansprichst, weil das genau das ist das Thema unserer nächsten Folge. Remakes und Umbesetzung.
Ah, wunderbar, da höre ich sehr, sehr gerne rein. Cool, cool.
Würde mich freuen.
Du hast hier bei From Dusk Till Dawn noch eine richtig klassische Intro-Musik.
Oh ja.
Und das hast du auch nicht mehr heute. Heute muss ja die Handlung direkt einsteigen und du, wenn du Glück hast, geht mal noch ein Namen durchs Bild, aber das hast du kaum noch. Nein, hier gibt's noch eine klassische Intro-Musik, Dark Knight von Taito and Tarantula.
Halt, nee, das war von den Blasters.
Stimmt, ich habe das immer irgendwie so zusammengemacht, weil so gefühlt ist für mich der ganze Soundtrack von Tito and Tarantula, keine Ahnung.
nee. Da sind noch andere großartige Namen dabei.
Aber auch da, während dieses Intros, du siehst die beiden Roadmovie-Style mit ihrem geilen alten
Mercury Cougar.
Genau, Mercury Cougar. Durch die Gegend fahren, du siehst Richie, der durch das Loch in seiner Hand schaut, das ist auch so eine großartige Szene. Dann hast du diesen Röntgenblick in den Kofferraum, wo du siehst, fuck, die haben noch eine Geisel dabei. Aber allein schon, dass du einfach einen Röntgenblick in den Kofferraum hast. Welcher Film macht das schon?
Keiner.
Es ist so krank, es ist so gut. Es macht einfach nur Spaß.
Ja, der hat so einen absurd abgedrehten Humor, der Kerl. Also der Robert Rodriguez. Aber Quentin Tarantino steht ihm auch eigentlich in nichts nach.
Ja, das sind eigentlich Brüder im Geiste irgendwie.
Total. Da machen die auch keine Hehl draus.
Nein. Aber sie haben einfach in letzter Zeit mega wenig zusammen gemacht. Das ist mein Problem.
Ja.
Haben die Streit? Gab es da Probleme? Ich wüsste nicht.
Also, nee, eigentlich gar nicht. Also so wie ich das mitgekriegt habe, der Rodriguez hat sich halt auf seine Sachen eher konzentriert und auch, der hat ja auch sein Netzwerk, wie gesagt, seinen Fernsehsender, seine Produktionsfirma. Und Quentin Tarantino ist ja so ein bisschen auf Abschiedstour, wenn du so willst. Er sagt ja, ein Film, glaube ich, macht er noch und dann zieht er sich auch zurück. Aber so wie ich ihn kenne, so ganz ohne Filme kann der nicht. Und wenn er eine Fernsehserie produziert, vielleicht trifft man sich ja da auch wieder mit Robert Rodriguez zusammen. Mal gucken, was das noch wird. Aber ich glaube, so diesen ganzen alten Charme, den sie da in den 90ern oder auch in den frühen 2000ern zusammengebaut haben, das können die heute leider nicht mehr machen. Weil das würde einfach, ja, da wird die Cancel Culture eben halt ganz, ganz schnell Alarm schlagen.
In einem Motel nimmt man sich ein Zimmer jetzt und man nimmt auch die Geisel mit ins Zimmer. Das ist eine Dame um die 40, 50.
Ja, genau.
So alt wie ich, keine Ahnung. Das war übrigens die Schauspiellehrerin von Quentin Tarantino, die Brenda Hillhouse.
Ja.
Und die spielte diese Geisel, die da ganz sicher lebendig aus dem Film rauskommen wird. Das ist immer klar, dass eine Geisel da, das ist, auf jeden Fall kommt die da gesund wieder raus. Und ist auch eine großartige Idee von Seth, dass er seinen Bruder mit der Geisel alleine lässt.
Das ja, ist, aber man hat da schon gemerkt, die Kamera schwenkt ja einmal ganz kurz auf ihn und du hörst dieses Rauschen oder dieses bedrohliche Rauschen. Und dann dachtest du, okay, der hat irgendwas vor, der ist nicht ganz sauber in der Birne. Und wie er sie auch angesehen hat, wie er Gloria angesehen hat, dachte mir, okay,
was passt? Ja. Wir lernen jetzt im Restaurant die Fullers kennen. Die Familie Fuller, das ist Papa, hübsche Tochter und Sohn. Und da fällt einem als erstes mal auf, dass der Sohn ein wunderbares T-Shirt trägt.
Ja, Precinct 13, genau.
Genau, das ist natürlich eine Anspielung auf den John Carpenter-Film. Und wenn du das mit 15 schaust, das war mir nie bewusst, aber heute, ach, das ist ja eine, ach, wunderschön.
Habe ich damals auch nicht verstanden. Aber.
Hat keiner gemacht, das ist geil. Wir lernen da, Vater war Pfarrer und hat seinen Glauben verloren und die sind auf dem Roadtrip, die wollen nach Mexiko runter,
die,
oder?
Die wollen nach Mexiko, genau.
Und du siehst dann auch eine eingeblendete TV-Reportage, die du schon angedeutet hast, wo eine Reporterin uns erklärt, was die Geckos genau gemacht haben. Können wir sagen, dass das Kelly Preston war?
Ja.
John Travoltas Frau, leider verstorben vor 2-3 Jahren an Brustkrebs.
Leider.
Die war coole Darstellerin. Und du siehst John Saxon als FBI-Agent. John Saxon. Das ist auch so eine B-Movie-Fratze. Das ist sogar eine C-Movie-Fratze, eine TV-Serien-Fratze. Aber einfach, dass man, das ist genau das, was die Tarantino- und Rodriguez-Filme immer wieder gemacht haben. Eine kleinste Nebenrolle ist unfassbar geil besetzt.
Ja, genau. Du hast immer irgendwelche Gesichter, irgendwelche Menschen dabei, die, du weißt nicht, wer das ist, aber du weißt, dass du sie schon mal gesehen hast. Bewusst oder unbewusst spielt keine Rolle und das ist einfach, Das ist Talent, das ist wirklich ein richtiger Kunstgriff.
War es Django Unchained? Da gibt's eine Szene, wo Django und Dr. Christoph Waltz, ich weiß nicht, wie er hieß. Dr. King Schulz, danke, ja, genau. Die waren doch in einem Saloon drin und wurden umkreist von einem Marshall da draußen.
Ja.
Und das war auch so ein Beispiel, das war einfach Tom Wopat von Ein Duke kommt selten allein. Der da einfach die gestellt hat. Kennst du die Serie noch?
Ja, also ansatzweise ja, aber
Oranger, Dodge Charger.
Doch, das ist mir klar, aber ich wusste nicht, dass er das ist.
Für eine Miniszene holt man sich solche TV-Größen, die eigentlich nicht so relevant sind in der großen Filmwelt, aber
ja.
Auch hier John Saxon.
Ja.
Nur in einem 20-Sekunden-Auftritt oder weniger, aber es ist einfach so, so gut. Kudos, es ist einfach nur geil.
Wahnsinn, ne?
Und als Seth zurück ins Hotel kommt mit Burgern, da ist ja alles gut. Ist ja alles gut auf den ersten Blick, oder?
Und was für Burger holt er?
Natürlich Big Kahuna Burger.
Ja.
Das Tarantinos eigens erfundene Marke für seine Filme, das ist doch geil.
Ja.
Also das ist auch so ein Ding. Und ich, ey, ganz ehrlich, ich habe es immer vermieden, hier groß über Tarantino-Filme zu sprechen.
Oh, okay.
Weil ich einfach weiß, ich kann dem Tarantino-Universe kaum gerecht werden mit all den Verstrickungen dahinter.
Ja.
Denn wenn der Großonkel des einen erwähnt wird, dann kannst du darauf wetten, dass der in einem Western noch vorkommt. Und du das dann auch siehst. Und das ist halt schon geil. Oder du in Kill Bill 2 das Grab des einen Typen aus, ach, wie heißt der? Wie heißt einer Western noch? Jedenfalls, du siehst die Gräber der anderen Person in einem Film und so. Das ist ja alles unfassbar verstrickt beim Quentin.
Ja.
Und deswegen bin ich immer mega zurückhaltend, hier Tarantino zu besprechen, weil ich weiß, wenn ich das mache, dann mache ich einen Monat nichts anderes als Recherche dafür.
Ja. Hateful Eight meintest du wahrscheinlich, oder?
Ja, genau. Ich glaube, da wurde irgendwie der Tim Roth-Figur, dessen Grab hat man, glaube ich, in Kill Bill 2 gesehen oder irgendwas in dieser Art. Und wenn es da irgendwo so eine Karte gäbe mit all den Verlinkungen zwischen den Filmen, die muss ich mal finden, hey. Das ist unglaublich.
Ich glaube, bei doch Kill Bill 2, da war es doch auch, stimmt, da wurde doch auch der Name von der Braut gedroppt. Und weil die eine Killerin, die rief doch da den David Carradine an und sagte, ja, dann such das Grab von Paula Schulz. Und ich glaube, das ist auch eine Referenz dann auf Django Unchained mit Dr. King Schulz.
Ja, natürlich.
Vielleicht, weiß man ja nicht.
Könnte der Urgroßvater gewesen sein, alles möglich, ja.
Ja, möglich.
Spannend, also spannend. Wir und auch Seth, wir fragen uns, wo ist eigentlich die verdammte Geisel?
Ja.
Aber die ist doch nebenan. Die ist nebenan. So antwortet ja Richie, die ist nebenan.
Was zum Teufel macht sie da drin, ja?
Das war nur besser. Kennst du noch den Film In China essen sie Hunde?
Nein, also der Name habe ich mal gehört, aber gesehen habe ich den nicht. Ist ein dänischer Film, ne?
Das ist ein dänischer Film, da gibt es auch diese eine Dialogszeile. Ich weiß nicht mehr, wer den Dialog damals gesprochen hat, was Kim Botnia. Ich habe Hanne getötet. Wo ist sie? Im Flur und in der Küche.
Das erinnert mich so ein bisschen an Anatomie. Kennst du den?
Ja, klar.
Ja. Hat einer von euch Phil gesehen? Ja, teilweise.
Und das geht für mich in eine ähnliche Richtung. Es ist zwar überhaupt nicht witzig gemeint, aber die ist nebenan.
Er hat ja recht.
Und auch hier, Seth öffnet die Tür und du siehst nur kleine Sekundenschnipsel von Ausschnitten, die dir als Zuschauer zeigen, oh, da ist was passiert. Da hat jemand sehr explizit Ketchup gegessen oder irgend sowas. Aber alles bisschen rot, alles bisschen nackt. Und du siehst dann schon im Hintergrund, wenn sich der Seth zu Richie umdreht,
du kannst über die Schulter sehen, ja.
Du kannst ein bisschen mehr sehen, aber man hält es auch nicht voll mit der Kamera drauf.
Nein. Das ist so, sehr subtil gehalten.
Genau. Weniger subtil werden jetzt Seth und Richie auf die Fullers treffen. Ich mache das ein bisschen abgekürzt.
Ja, gerne.
Die sagen einfach, hey, ihr habt ein Wohnmobil, ihr müsst uns mitnehmen über die Grenze, ihr seid unsere Geiseln, wir lassen euch frei, wenn wir da sind. Und die Kate kommt ja im Bikini um die Ecke.
Ja.
Und Richie, du hörst schon wieder, wie sein Pulsschlag anfängt zu pulsieren. Sein Herz pulsiert und...
Obwohl, ich habe den Film ja gestern noch mal gesehen und da dachte ich mir, in dem dreckigen Motel, erstens, da gibt es einen Pool und zweitens, da geht sie rein, nachdem sie da überhaupt nicht absteigen wollte. Da dachte ich mir, okay, alles okay.
Also ich kann dir versichern, dass es da einen Pool gibt, weil diese Hotels in den USA, die haben wirklich meistens einen Pool und du willst da nicht drin sein. Also ich war schon in ein paar Hotels in den USA, wenn mein Freund dich Roadtrip machen, was ja schon seit 2018 nicht mehr so richtig der Fall war. Danke Corona dafür. Und, und wenn du da irgendwo in so einem Durchfahrtskaff bist, wir suchen immer dann ein anständiges so 3-Sterne-Hotel zu finden oder mal 2 Sterne, einfach muss. Wichtig ist immer sauber, es muss sauber sein.
Ja.
Und die meisten haben da einen Pool rumstehen, wo irgendwie Wasser drin ist. Du denkst einfach, ja, aber da geht ja keiner rein. Also du musst dich meinen, das macht man, damit da die Leute da um Pool liegen, eine gute Zeit haben, das machst du für deine Sterne, das ist alles.
Ach so, ja.
Ich glaube, das ist nur, damit du ein 3-Sterne-Ding hast, sonst das macht absolut keinen Sinn.
Ist vielleicht Voraussetzung, sie müssen einen Pool haben. Also ob der jetzt benutzbar ist, das steht in keinem anderen Absatz.
Wir waren mal in San Francisco in einem 2-Stern-Hotel und das war aber, die Zimmer waren riesengroß, es war mega sauber und du denkst immer so 2 Sterne ist so Absteige. Nein, es ist einfach nur, dass gewisse Punkte das Hotel dir nicht bieten kann. Deswegen musst du mal die Punkte durchlesen, was ein Hotel brauchst, um 5, 4, 3 Sterne zu bekommen. Und das ist einfach nur mandatory, dass es besser ausschaut, glaube ich. Das ist alles.
Ja.
Also so sehe ich das zumindest. Jedenfalls, Richie, würdest du mir den Gefallen tun und mir eine Cola holen?
Genau.
Sagt Kate nämlich zu Richie.
Ja.
Denkt Richie zumindest.
In der FSK 16-Version bei ProSieben im Nachmittagsprogramm sagt er es.
Oder das sagt Problem sie's. Ist, da sagt er eben gar nichts.
Nein, er sagt nichts. Nein. Aber
das sagt sie, in der FSK 16 sagt sie auf ProSieben eben gar nichts. Aber später im Wohnmobil wird darauf Bezug genommen.
Genau.
Und das ist ja eigentlich für die Zuschauer, die wirklich noch einen Film schauen, mega verwirrend.
Ja.
Was soll er da gesagt haben? Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, eben.
Aber weißt du, wie geil, wenn sie immerhin den Satz geändert hätten? Statt würdest du mir den Gefallen tun, mir die auslecken?
Ja.
Würdest du mir eine Cola holen? Es wäre so gut. Das wär mal eine geschnittene Fassung, mit der könnte ich leben.
Ja.
Ist leider nicht passiert.
Missed Opportunity.
Definitiv. Wir sind jetzt im Wohnmobil unterwegs in Richtung Mexiko. Und Es fällt der großartige Satz. Was gibt's denn in Mexiko?
Mexikaner?
Du hast so viele Sätze in diesem Film, die könnte man eigentlich immer jederzeit, wir könnten die jederzeit abrufen mit Ctrl-V, oder?
Ja.
Kommt direkt, oder?
Sofort. Vor allem, du kannst solche Sätze ja auch in deinen Alltag übernehmen. Also das mache ich ganz gerne ja auch mal. Also ne, was gibt es denn das? Ja, das und das. Und
Ja klar. Ich werde leider selten gefragt, was gibt's in Mexiko, sonst würde ich es genau so sagen.
Ja.
Seth und Jacob freunden sich jetzt an. Ich habe das so in Ausrufe, Schlusszeichen jetzt mal gesagt. Die reden und Jacob erzählt, wieso er seinen Glauben verloren hat. Ich war Priester, Unfalltod, yada, yada, yada. Aber man sieht schon, es gibt eine Art Bonding zwischen Geiselnehmer und Kidnapper. Kidnapper und den Geiseln. Da passiert irgendwas. Aber du traust dem Frieden nie so ganz. Und Richie muss ja auch noch mit der Kate drüber reden. Hast du das ernst gemeint, was du mir gesagt hast? Was habe ich denn gesagt? Na, im Hotelzimmer. Mit der Cola,
genau.
Und man nähert sich dann der Grenze. Und Kate darf mit Richie und Seth ins Badezimmer gehen. Und es folgt ja eine Szene, wo mir ganz klar war, eigentlich keine Chance, dass die Gecko-Brüder das überstehen können. Weil Richie ist einfach unberechenbar. Der Typ wird so oder so sterben in den nächsten Wochen. Egal was passiert, der Typ kann es gar, geht gar nicht. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Und auch hier, es wäre alles gut gegangen, hätte er seine Fresse gehalten, hätte er nicht Lärm gemacht, hätte er nicht Kate versehentlich mit dem Kopf an die Wand gedrückt und hätte ein Geräusch gemacht, wäre nichts passiert.
Genau.
Er ist einfach zu dumm.
Ja, es war, glaube ich, einfach nur so ein Nebensatz oder so ein Wort, was ihn total getriggert hat. Und dann dachte er, das lasse ich nicht auf mir sitzen, das müssen wir jetzt einfach mal ausdiskutieren, ist mir jetzt alles egal. Du nennst mich nicht einen Irren, so in etwa. Ja.
Und das Cheech Marin, der hier ja den Grenzwächter spielt, dann auch noch ins Wohnmobil kommt, dann die Toilettentür öffnet und die Kate sitzt da mit heruntergelassenen Hosen.
Genau.
Das ist auch eine Szene, die hast du so im Film wohl auch noch nie gesehen. Dass der Film sich das schon, weißt du, es ist ja nicht überhaupt nicht explizit, aber du siehst, wie alt war die Alte damals da? 20 Jahre alt, saß da mit heruntergelassenen Hosen. Hey, gehen Sie raus.
Ja.
Das ist auch, es spielt mit etwas Vulgärem auch bei uns Zuschauern.
Ja, genau. Etwas Ekligem eigentlich, was gar nicht möglich sein sollte.
Ja.
Aber er kontrolliert ja eigentlich nur, aber so wie er die Tür wieder schließt und so wie er nochmal hinterher guckt, du kannst jetzt natürlich sagen, okay, das ist wirklich nochmal ein reiner Arbeitskontrollblick oder sowas, oder er wollte doch nochmal sehen, vielleicht kann er doch nochmal den einen oder anderen netten Blick erhaschen.
Ja, muss ich das ja auch speichern können, was man gesehen hat, oder? Das ist wichtig, also.
Ja.
Und wir schaffen es mit den Fullers und den Geckos über die Grenze und nach 42 Filmminuten erreichen wir den heiligen Ort, das Titty Twister. Das Titty Twister.
Ja.
Was für ein geiles Design. Das sieht schon von außen richtig wild und geil aus.
Ja.
Richtige Wüstenbar. Macht einen Anschein eines Stripclubs, wenn man das Logo so anschaut und die Neonleuchten und alles.
Genau.
Und du hast ja auch so wunderbare Figuren da. Ich sag nur den Pussymann.
Ja.
Oder den Cola-Mann. Nennen wir ihn mal Cola-Mann.
Nee.
Nein. Können wir nicht machen.
Nee.
Pussy.
Und schon wieder mal Cheech Marin, ne?
Und wieder Cheech Marin, der kommt jetzt, und der kommt sogar später in der dritten Figur nochmals vor. Der wurde da wirklich gut benutzt gerade. Also das.
Ich hoffe, der wurde dann auch dreifach bezahlt. Also.
Das hoffe ich für ihn aber auch. Aber allein schon, dass da so ein widerlicher Typ steht, der da über Cola-Dosen redet, ist einfach schon unfassbar.
Ja, über die Dosen, über die Dosen redet er. Ja, über Dosen redet er.
Und dann macht er auch diese Handbewegung, beißende Pussy, ich konnte nicht, das ist immer noch... dieser Film nimmt dich nicht ernst, der nimmt sich nicht ernst. Nein. Und der will einfach nur anecken und auch ein bisschen widerlich sein. Das schafft er so richtig gut. Und ich habe mich immer nur gefragt, wie fühlte sich eigentlich Juliette Lewis da am Set?
Also laut der Doku, die es ja da zu dem Film geht, hat sie sich eigentlich recht gut gefühlt. Also war ja alles okay soweit.
War alles okay, oder? Aber es hat schon was extrem Maskulines da zu arbeiten. Schon ein paar Frauen da gehabt.
Ja,
es
klar.
Gibt eine wunderbare Doku, wir haben sie beide gesehen, Full Tilt Boogie. Die ist ja auch auf der Zusatz-DVD des Films drauf.
Ja,
genau. Kann ich allen mal empfehlen, die mal schauen wollen. Wie hat in den 90ern so eine Produktion ausgesehen, die nicht mega viel Geld hatte? Schon sehr, sehr spannende Reise eigentlich, auch mit Streiks, die es da noch gab, rund um die Arbeiter.
Mhm, genau.
Und gehen wir doch mal ins Titty Twister rein, oder?
Ja, genau. Also jetzt sind sie ja reingegangen, obwohl sie es eigentlich gar nicht dürfen.
Aber sie sind drin. Wir lernen auch, das ist eine Bar, die ist nur für Truckfahrer.
Und für Biker. Aber
und für Biker und Trucker.
Aber Biker ist ja keiner von denen. Aber die Regelung mit dem Truckfahrer-Führerschein ermöglicht ihnen sozusagen den Aufenthalt für den Abend.
Und ganz ehrlich, Jacob Fuller saves the day.
Ja, ganz genau.
Er sagt, nee, ich habe einen Truck. Mein Wohnwagen darf man nur mit dem Truckführerausweis fahren. Ergo bin ich ein Truckfahrer. Wir dürfen hier sein.
Ja.
Und dann hieß es nur von Danny Trio, willkommen im Titty Twister.
Ja.
Alles gut. Und auch da... Ich werde dir am Schluss der Besprechung eine Frage stellen, da bin ich ganz gespannt, was du da sagen wirst dazu.
Okay, ich freue mich.
Das Titty Twister, was siehst du da so? Was passiert da drin?
Also im Titty Twister siehst du natürlich erstmal eine ganze Menge Leute, die vorwiegend natürlich, die saufen, die Billard spielen, du hast eine Liveband, du hast viele, wie ich finde, hübsche animierende Tänzerin, die meisten glaube ich sogar, ja, also fast nackt, also oben ohne mindestens, hat mir, also wie ich gesagt habe, dass als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ungefähr zu der Zeit habe ich den Film dann auch eingeschaltet und ich war natürlich dann direkt begeistert.
Zu Recht.
Ja. Also eine sehr aufgeladene und machohafte Atmosphäre, so wie man sich im Klischee eigentlich eine richtige dreckige Kneipe vorstellen kann.
Aber ich glaube, die Musik macht's erst richtig geil, denn das ist richtig geile Mucke, die auch schnell ist, die das Geschehen perfekt noch unterstreicht. Und du kannst dich ja gar nicht satt sehen, abhand diese richtig geile Rockband da. Jetzt ist es Taito and Tarantula.
Genau.
Und dann hast du halt noch die hübschen Damen da, die sehr leicht bekleidet rumtanzen. Es wird gefressen, es wird gesoffen. Ja, was willst du mehr? Ist ja perfekt. Alles gut. Wir gehen am Tisch und gehen jetzt was trinken.
Genau.
Und ich mag's extrem, wie die Fullers und die Geckos da sitzen.
Ja.
Und ich sag's jetzt mal so, freundschaftliche Bande knüpfen. Denn Jacob und Seth. Der Jacob sagt, ich trinke nicht mit dir. Und dann sagt Jacob einfach mal die Meinung, bist du so doof, dass du nicht schnallst, wann du gewonnen hast.
Genau.
Du bist über die Grenze, du hast es geschafft, du bist safe. Und dadurch holt er sich auch Respekt von Seth.
Ja.
Der sagt, Jacob, ich will, dass du mit mir trinkst.
Genau.
Sind die befreundet jetzt? Nee, oder?
Ich würde sagen, befreundet sind sie noch lange nicht, aber sie sind weniger verfeindet.
Ja. Es gibt Respekt da. Respekt. Er hat massiv Respekt jetzt.
Jacob hat natürlich weiterhin auch Angst um seine Familie und sich selber, das merkst du auch. Und deswegen hält er sich wirklich so ein bisschen bedeckt mit seinen Äußerungen und auch mit seiner Art und Weise. Aber Seth gibt ihm so ein bisschen zu verstehen, du bist jetzt auch sicher, dir kann jetzt hier in meiner Gegenwart nichts passieren. Also wenn dir einer was tut, bin ich das. Also kein anderer kann dir oder deiner Familie irgendwie auch nur ein Haar krümmen.
Und alleine noch vor dem Titty Twister, da hat ja Cheech Marin ja eigentlich neue Geschmacksrichtung, Apfelkuchen-Cola. Und daraufhin hat er von Seth die Fresse poliert gekriegt. Was
ja,
man auch so anschauen könnte, als er hat sich auch vielleicht für Cage stark gemacht.
Könnte man so sehen, aber ich glaube in dem Moment, er hat ja Seth zurückgedrückt, so nach dem Motto, du sollst hier nicht rein, du kommst hier nicht rein. Und da hat Seth hat gar nicht lange gefackelt, der hat gar nicht überlegt, der hat einfach nur die Hand genommen und hat ihn zusammengeschlagen.
Du hast im Titty Twister ganz illustre Gäste und einer davon heißt Tom Savini.
Ja.
Ein ganz bekanntes Gesicht. Was ist denn Tom Savini? Er ist auch Schauspieler, er ist auch Regisseur, er ist auch Stuntman und er ist auch Maskenbildner, ein ganz bekannter Special Effects Man. Dieser Mann ist ein Tausendsasser und hat ein Charisma, das auch unfassbar ist.
Ja, ist glaube ich sogar, leitet der nicht sogar irgendwie so eine Special Effects Schule oder sowas? Ich glaube ja, also der gibt sein Wissen auch an die nächsten Generationen weiter. Und das finde ich wirklich sensationell. Also ein ganz, ganz, ganz cooler Typ.
Und nicht nur er ist da, sondern auch eine andere Figur, die man als unvergesslich bezeichnen kann. Ein großer, dunkelhäutiger Typ, den wir unter dem Namen Fred Williamson kennen.
Ja.
In seinem vielleicht bekanntesten Auftritt. Ich sag's jetzt mal so, wie es ist. Ich glaube, das ist der Film, der ihn der breiten Masse vorgestellt hat.
Weiß ich nicht. Also er hat 1970 hat er in MASH mitgespielt. Das war auch ein riesengroßer Erfolg. Da war er der Spear-Chucker, der Football-Spieler. Und in der Serie MASH, muss ich einmal ganz kurz ausholen, weil das ist meine absolute Lieblingsserie, da hat es auch die Rolle des Spear-Chuckers gegeben, da allerdings als Chirurg. Wurde aber nicht von Fred Williamson gespielt, aber die Rolle hat es einfach, oder die Figur hat es nochmal für eine Staffel gegeben. Ja, aber ich glaube, 1970, der Auftritt bei MASH von Fred Williamson, das war, glaube ich, sein erster Filmauftritt überhaupt. Vorher war er Profi-Footballer.
Und wer mehr über Fred Williamson lernen will, ich habe bei Episode 3 von Action Cult, gibt es ein Interview mit Nico Sentner. Er hat mit Fred Williamson den Film Atomic Eden gedreht und er redet da aus dem Nähkästchen über diesen Dreh und auch mit Fred Williamson. Ich kann nur sagen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz cooler Typ, lebt immer noch, ist auch schon nicht mehr so ganz jung, Jahrgang 38, man rechnet, er ist jetzt etwa 85, und aber scheint noch gut beieinander zu sein, wie man hört.
Ui, doch schon so alt.
Ja. So, der ist also auch da drin. Und man stößt an, man freut sich, dass die Nacht vorbei ist. Die Fullers hoffen, dass dieses Erlebnis, das sicher auch ein das Adrenalin freigesetzt hat und irgendwie ist man ja so verbandelt mit diesen Geckos. Man hofft, dass diese Nacht bald vorbei ist. Und Auftritt von Santanica Pandemonium. Special-Auftritt von Salma Hayek. Was für ein Tanz.
Ich glaube, das ist bis heute immer noch die heißeste und erotischste Tanzszene in der gesamten Filmgeschichte. Und du kannst mir sagen, was du willst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Szene jemals wieder rankommt oder das auch nur ansatzweise irgendwie noch übertrumpfen kann. Glaube ich
jedenfalls. Was ist mit Erika Eleniak und dem Kuchen?
Na gut.
Nein. Na gut, nein, okay. Nein, ich habe erst gerade einen Ausschnitt eines Podcasts gesehen auf Instagram. Mhm. Ich glaube, ein Podcast, den Nicole Eggert mit irgendeinem Typen hat, wo Erika Eleniak zu Gast war und die haben da über diese Szene in Alarmstufe Rot geredet. Und das wollte auch Andrew Davis nicht machen. Er wurde vom Studio gezwungen, das zu machen. Also okay. Er musste da ein bisschen was einbauen von ihr und massiv unangenehm, das zu wissen. Man kann es jetzt weniger genießen, das kann man wirklich sagen. Aber Salma Hayeks Auftritt ist schwer nicht zu genießen. Also sie selbst, dieser Tanz war nicht wirklich choreografiert. Und sie hat gesagt, man kann nicht mit einer Schlange tanzen, das choreografieren. Das war alles improvisiert. Sie hatte auch massiv Angst vor Schlangen, das kommt ja noch dazu.
Ja.
Das macht es nicht besser.
Ja.
Aber es ist einfach nur ultimativ sexy und Quentin Tarantino darf an einem Fuß nuckeln. Ich meine, gib dir das mal. Du bist schon Fußfetischist und dann darfst du die Zehen von der Hayek ablecken. Naja.
Ja. Ist okay. Ja, so ein kleines bisschen Fußfetischismus hat es ja auch schon im Wohnmobil gegeben, als die Kamera einmal über die Füße von Juliette Lewis fuhr. So ganz kurz und Richie, also Quentin Tarantino, er starrte einfach nur komplett gebannt auf den Fuß.
Und Frage, ist Quentin Tarantino auf Feedfinder aktiv? So, kennst du die Plattform? Das ist eine Plattform, wo die Leute sich ihre Füße zeigen und da kannst du Geld zahlen dafür. Das ist OnlyFans für Füße.
Ich wäre nicht überrascht, wenn er die Seite betreiben würde. Oder ob er da mitverdient.
Man kann sagen, etwa nach 58 Filmminuten dreht sich alles. Der Film stellt sich jetzt komplett auf den Kopf. Bis zu dem Moment habe ich einfach gedacht, es ist jetzt einfach eine Strip-Szene und es wird irgendwie sexuell noch weird und es irgendwie passiert das mit Gangstern, es gibt eine wilde Schießerei und fertig. Was jetzt kommt, habe ich nicht kommen sehen. Jetzt schaue ich mir kurz mal die DVD an.
Ja.
Die habe ich ja gleich hier. Und ja gut, das sind, glaube ich, okay, du siehst eigentlich nur auf dem Cover, siehst du zwar hier ein paar Fledermäuse da unten.
Ja gut.
Die hätten nicht sein müssen. Es verrät fast schon zu viel Fledermäuse. Aber trotzdem, das plötzlich hier.
Naja, also ich meine, gut, so mit der Dämmerung und so weiter, damit kannst du Fledermäuse ja verbinden. Und auch in so einer Gegend ist das ja nicht ungewöhnlich.
Aber nicht in jedem Gangsterfilm, der in der Wüste spielt, kommen Vampire vor.
Nee, aber vielleicht Fledermäuse.
Jedenfalls, was passiert genau? Der Türsteher, der zusammengeschlagene Türsteher kommt rein und sagt, der Typ hat mich zusammengeschlagen, die hat mich getreten. Richie bekommt ein Messer in die schon angeschlagene Hand reingesteckt. Ja. Das macht schon beim Zuschauen richtig weh. Und der Typ wird erschossen. Und die hübsche Tänzerin, die Santanica Pandemonium, die ist plötzlich nicht mehr so hübsch, denn die verwandelt sich in ein unfassbares Ungeheuer.
Ja.
Einen richtig geilen Morphing-Effekt sogar.
Ja, sehr schön gemacht, richtig.
Also für die Zeit, für das wenige Geld, das ist ein guter Effekt. Also finde ich sehr, sehr glaubwürdig. Und du hast da einen fucking Vampir stehen, das war der richtig widerlichen Sorte. Und Richie wird in den Hals gebissen.
Genau. Kämpft natürlich dann noch um sein Leben, aber naja, Vampire haben übermenschliche Kräfte.
Und man kann nur sagen, jetzt geht's ab. Die Türen werden verriegelt und es gibt ein Blutbad der übelsten Sorte im Titty Twister.
Ja.
Wow. Ich bin immer wieder erschlagen, wenn ich das sehe. Ach, weil so viel passiert. Du willst alles mitkriegen. Du willst jede Gewaltspitze willst du sehen. Und ich glaube, es gibt auch ein paar Szenen, die werden in Full Tilt Boogie erwähnt. Im Making-of. Aber die sehen wir gar nicht, oder?
Nee. Ist mir auch aufgefallen.
Da gibt es dieses eine Vampirmonster, das noch so einen Bauch hat, das frisst, oder?
Genau das wollte ich gerade sagen. Richtig. Das ist wohl dann doch irgendwie in der endgültigen Fassung nicht mit reingekommen. Das ist wohl rausgenommen worden. Schade eigentlich, wie ich finde.
Richtig schade. Es gibt ein paar Leute da drin, die können sich gut gegen diese Monster behaupten. Das sind Tom Savini, Fred Williamson, die Geckos und Seth. Aber der Rest geht flöten. Der Rest geht drauf. Die werden gespachtelt.
Ja, Tatsache, ja.
Und das, und etwas vom Abartigsten, was ich damals gesehen habe, ist die Band mit dieser Menschengitarre.
Ja.
Man sollte jetzt nicht fragen, wann diese Gitarre gebaut haben. Vielleicht steht immer hinten rum irgendwie. Aber da war plötzlich eine Menschengitarre, an der die gespielt haben. Das kannst du nicht glauben, sowas.
Ich habe mich dann auch nur gefragt, wo kam die auf einmal her? Ist das vielleicht eine auch so eine Morph-Gitarre, die eigentlich also im normalen Zustand aussieht wie eine gewöhnliche Konzertgitarre? Oder hat er sich doch mal ganz schnell irgendwie einen von den Gästen da geschnappt und einmal umgebaut oder so? Ich weiß es nicht, was er da gemacht hat.
Du darfst während dem Rest des Films nichts mehr überlegen. Jetzt musst du den kompletten gesunden Menschen ausschalten.
Ja,
das passiert genau. Ganz viele unlogische Dinge auch. Die Band bleibt zum Beispiel permanent auf der Bühne stehen, die machen nichts.
Genau.
Das siehst du zwar nicht, aber du weißt einfach, am Schluss heißt es, jetzt kümmern wir uns um diese scheiß Band. Das heißt, sie stehen immer noch auf der Bühne und du siehst sie auch da stehen und jagen sich in die Luft. Das macht keinen Sinn. Oder Vampire, die sollten die nicht brennen, wenn sie tot sind. Busch. Das heißt eigentlich, da müsst auch, das sollst du eigentlich schon geschnallt haben, dass der Richie noch lebt und ein paar andere noch leben. Denn jeder, der jetzt nicht verbrannt ist,
ja,
der ist noch nicht ganz tot. Also du hast da schon ein paar Hinweise, wo du weißt, es ist jetzt nicht ganz logisch, was da passiert, aber es ist sowas von scheißegal. Wenn du das ausblendest, du hast einfach nur einen Spaß damit, das ist großartig.
Eben. Ja.
Und die Fullers verstecken sich ja hinter der Bar während dieser Zeit, während dieses Angriffs.
Ja.
Und der widerliche Cola-Typ, war doch er, oder? Der kommt dann, will sich nur die Ketentonne schnappen und geistesgegenwärtig packt sie ihr Kreuz, das sie um den Hals trägt, und packt sie mit dem Mund.
Genau.
Vielleicht der smarteste Move des Films.
Ja, stimmt.
Hat sie das absichtlich gemacht oder hat sie geschnallt, dass Vampire sind oder was?
Ich denke einfach mal, weil sie einfach gläubig ist und sich dadurch einfach schützen wollte. Gehe ich einfach mal davon aus. Oder sie hat tatsächlich kapiert, okay, ich habe es hier mit irgendwelchen satanischen Monstern zu tun. Ob jetzt Vampir, Zombie, was auch immer, ist ja ganz egal. Aber Jesus, lieber Gott, beschütze mich einfach. Und es hat ja gewirkt.
Richie bekommt ein kurzes Comeback. Was ja auch großartig gespielt von Tarantino.
Ja.
Also ich fand ihn als Vampir fast noch besser als im Original. Weil er wirklich ein richtig hässlicher Vampir ist. Mit einem riesen fetten Hals hat er ja.
Ja, und diesen übergroßen Frankenstein-Kopf, ne?
Genau, ist großartig. Der wird auch gepfählt und nachdem mal die meisten fürs erste Mal tot sind, kommt ein weiterer Spruch, der mich durchs Leben begleitet.
Oh ja, ich ahne es.
Mir geht's prächtig, Kate, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Das ist ein Spruch, der mich begleitet, seit ich 15 bin und der immer mal wieder angewendet wird. Ja.
Ja.
Was passiert dann noch? Sie müssen den Rest der Bude räumen, killt, was noch da ist, alles pfählen. Und da wird Tom Savini gebissen.
Ja, stimmt, der wurde auch von einem gebissen. Genau, er ist mit Kate unterwegs und die machen alle anderen möglichen noch platt.
Und das ist auch so gut. Wie heißt du, Kindchen? Kate und du? Sexmaschinen, freut mich.
Ja, genau. Genau, und dann bäumt sich doch plötzlich einer auf, beißt ihm in den Unterarm und dann geht's auch so langsam los, ja.
Dann weißt du, und auch die langsame Verwandlung des Tom Savini, wie er zuerst merkt, so den Zahn abtast, oh shit, da ist ein Zahn gewachsen. Und dann werden die Hände groß und wie er sich dann von hinten mit den Händen an Fred Williamson ranschleicht, ist fantastisch. Ist so, dass auch hier, es macht keinen Sinn. Man hätte ihn schon lange gesehen, von hinten an den Rand laufen, aber es ist einfach nur, die Szene lebt für sich selbst.
Ich liebe diese kleinen Details auch einfach. Ne? Also er hat ja auch den Barkeeper, den Razor Charlie, den hat er ja auch umgebracht. Er schmeißt ihm natürlich erstmal den Billardkill zu, der Danny Trejo guckt einfach so, hä? Wird dann auch zusammengeschlagen und aufgefehlt und auf dem Billardtisch. Und die Augen, die rollen aus dem Schädel direkt in die zwei gegenüberliegenden Löcher. Ist dir das aufgefallen?
Nein.
Ja?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Musst du mal drauf achten. Das ist so geil. Wird mit einem Billardkill erstochen. Er schmilzt auf dem Tisch dahin und die Augen aus dem Schädel, also wirklich wie so diese Glubschaugen halt, die rollen einfach so in zwei Löcher gegenüber rein. Das sieht so geil aus.
Die Fullers und Seth flüchten jetzt ins Lager.
Ja.
Nach hinten und wir wissen übrigens auch, dass Jacob gebissen worden ist.
Ja.
Der ist auch von irgendeinem gebissen, weiß nicht mehr, wer es genau war, aber er wurde von... Ich weiß nicht mehr, was war. Was Tom Savini war erst, ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, Tom Savini hat ihn gebissen, ja.
Und Seth und die beiden Kids verziehen sich ins Lager und verbarrikadieren sich da.
Mhm.
Jacob hinter der Bar hat eine großartige Szene, Harvey Keitel.
Ja.
Wie er quasi mit einer Pumpgun und einem Baseballschläger ein Kreuz bildet, die durch Dunkelheit wandern werden, das Licht sehen. Tsch.
Genau. Ja, genau.
Predigt sich da seinen Weg quasi frei bis zum Lager. Man kommt zusammen, man bespricht für eine letzte Offensive. Leute, ich habe noch 20 bis 30 Minuten und dann bin ich auch ein Vampir. Und entweder wir gehen jetzt da raus oder gar nicht, ihr müsst mich töten.
Ja.
Allein auch, wie er Kate und
Scott
quasi zwingt, versprecht mir. Wenn ich mich verwandle, müsst ihr mich töten. Ihr müsst es mir versprechen. Ich glaube euch nicht. Ich töte mich jetzt, wenn ihr es nicht macht. Das ist auch so eine Szene, so richtig üble, krasse Szene.
Ja, Das ist richtig hart.
Wenn du dir Scott anschaust, wie alt war dieser Scott da? Ich habe das Gefühl, das ist ein 14-jähriger Bub.
Ja, älter hätte ich ihn auch nicht geschätzt.
Ich habe da kein Alter von ihm gefunden. Ich weiß nicht, wie alt der Typ war. Der Darsteller hat auch gar nichts mehr gemacht danach, glaube ich. Oder nicht viel. Aber der war so etwa 14. Und Kate war, naja, ich denke, im Film war sie wohl etwa 18 oder so, jedenfalls unter 21, das wissen wir.
Was, du hast übrigens recht, er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich 15.
Und der muss das spielen, das ist schon krass. Der muss hier Szenen spielen für einen Film, den er wohl nicht mal anschauen darf, momentan so alt, wie er gerade ist.
Ja, richtig, richtig. Oh Mann.
Muss ich mir vorstellen. Aber spielen muss er's.
Ja.
Und ja, man bewaffnet sich mit Weihwasser, sprich der Jacob, der glaubt wieder an Gott, der hat geschnallt, hey, wo es das Böse gibt. Und Seth hilft ihm auch, hey, Jacob, wo es das Böse gibt, da muss auch Gutes sein. Und wir brauchen dich, du musst uns, dein Glauben kann uns jetzt helfen. Die Kugeln werden mit einem Kreuz ausgestattet, es wird Weihwasser, also Wasser wird geweiht.
Das mit den gekreuzten Kugeln, das kann allerdings auch, das kann auch den Nutzen haben, dass die beim Aufprall noch mehr zersplittern.
Ja, ja.
Also ob das jetzt wirklich für das Jesuskreuz steht oder dass sie einfach nur mehr Schaden anrichten, das weiß ich jetzt nicht.
Aber ich denke, es ist beides am Schluss, aber ich glaube schon, dass das Kreuz jetzt so eine Symbolik auch hat hier. Sie sagen, ihr müsst ein Kreuz machen, alles hat Kreuze, also Kreuz auf die Kugel, dann ist der Vampir garantiert doppelt und dreifach tot.
Und die Weihwassergranaten sind sowieso das Beste.
Ich verstehe nicht ganz, die haben eine Riesensammlung an Super Soaker Wassergewehren gefunden.
Ja.
Warum haben die nicht einfach Dinger vollgeladen und haben einfach alles vollgesprayt? Und sich selbst noch. Wenn du dich selbst mit Weihwasser einreibst.
Ja, aber das verdunstet und wird ja auch irgendwann wieder trocken, oder?
Okay. Wenn du eine Weihwasserdusche über dir hast, was passiert dann? Nee, keine Ahnung, weiß auch nicht.
Ja, gut, keine Ahnung. Aber das natürlich in den Gummis dann als Granaten oder als Wurfgeschosse dann hinzubasteln, das fand ich auch schon wirklich clever. Das war schon.
Ja, also wirklich, ja, total. Und wir sehen halt einen Befreiungsschlag der Familie Fuller und Gecko, die da jetzt zurückschlagen, die Vampire brutal dezimieren, aber natürlich Jacob verwandelt sich, wird zu einem Gnom-Vampir, es ist wie so ein Zwerg sieht er aus, wie so ein Gartenzwerg-Vampir irgendwie, ganz witzig.
Ja, wie so ein Goblin oder wie so ein Troll halt, ne, genau. Mit genau. Spitzen Ohren und so.
Ja, ja, richtig, richtig, richtig widerlich, richtig bös. Und er beißt ja dann auch seinen Sohn, oder? Er beißt Scott.
Ja, genau.
Und jetzt weiß ich weiß nicht mehr, wie genau, also ich weiß, wie Scott stirbt, ich weiß nicht mehr, wie Jacob stirbt.
Er schießt ihn. Also Scott erschießt
ihn. Scott erschießt ihn, ja, genau.
Ja, genau.
Und dann wird er aber überwältigt von.
Genau, also Scott wirft ihm erst eins von diesen Weihwasserkondomen. Stimmt. An den Kopf. Dann siehst Gesicht du ja auch nochmal. Genau, einmal das Gesicht weg. Und dann gibt's den finalen Kopfschuss.
Und dann hat ja Kate ihren Auftritt, denn sie macht eine wunderschöne Hechtrolle zum Sechsschüsser. Und zum Glück haben die eine gefühlt unendliche Anzahl an Munition dabei.
Ja.
An Patronen dabei. Und wie Scott stirbt, ist wirklich schlimm.
Ja.
Also das Ende von Scott ist nicht schön. Das hat mir damals grafisch schon nicht gefallen, ganz ehrlich. Denn der wird da von den Vampiren fast schon auf einfach zerfleischt. Wird lebendig gefressen.
Genau.
Töte mich, Kate! Töte mich!
Genau, Kate schießt dann noch auf ihn, aber die anderen Vampire, die explodieren mit ihm. Ich denke mal, weil sie die Weihwassergeschosse getroffen hat oder sowas, ne?
Ah, das könnte es gewesen sein. Ja, so einfach könnte es sein, ja.
Er hat ja noch so ganz viele von diesen Gummis um sich geschnallt.
Stimmt. Es war einfach nicht ganz explizit gezeigt gewesen, worauf Kate wirklich schießt, aber wenn sie auf diese Ding geschossen hat, dann ist klar, warum die Vampire explodieren. Klar, das macht Sinn. Und ja, wir haben jetzt noch Seth und Kate alleine. Es scheint zu Ende zu gehen und dann kommt das Sonnenlicht.
Du kannst doch jetzt nicht einfach vergessen, dass Tom Savini auch nochmal kommt. Tom Savini, also Sex Machine, hat sich ja nochmal in dieses Rattenviech verwandelt.
Oh mein Gott, das Teil vergesse ich immer, das Rattenteil, hey. Aus dem Nichts, ich sag ja, es muss keinen Sinn machen. Der Kopf war ja schon weg, hat schon einen Kopf mehr gehabt. Aber wohl, weil das Herz noch geschlagen hat, hat sich da irgendwie eine Ratte draus entwickelt. Don't ask me.
Und das war eine Anspielung an Braindead von Peter Jackson.
Und am Schluss hast du einfach noch Kate und Seth, die hier jetzt wohl bald ins Gras beißen werden. Und das Tageslicht kommt herein.
Ja.
Man schießt noch ein paar Kugeln in die Wände, damit noch mehr Licht reinkommt. Und dann kommt der rettende Carlos, heißt er, oder?
Carlos, ja.
Gespielt von Cheech Marin.
Cheech Marin zum dritten.
Und alles im Titty Twister explodiert. Nicht das Titty Twister, nur alles, die Vampire explodieren.
Genau.
Und draußen in Sicherheit bei den Gangstern,
ja,
fragt ja Carlos, was ist denn hier passiert? Waren das ihre?
Das ist der geilste Spruch überhaupt.
Denn ihre explodieren nicht, wenn das Sonnenlicht sie trifft, ganz egal wie ihre sie sind. Und ich würde auch diesen Spruch gerne mehr in mein Leben reinbringen, aber ich finde zu wenig Gelegenheit dafür.
Ich leider auch, leider. Das ist eigentlich Kulturgut. Dieser Spruch muss eigentlich aufgenommen werden.
Es ist fantastisch. Ja, und zum Schluss, jetzt könnte man denken, ja, Seth und Kate machen jetzt gemeinsame Sache und gehen weg, aber nein, der Seth, der geht mit Carlos mit nach El Rey, mehr werden wir von ihm nicht sehen, und sagt auch ganz klar, hey, Kate, ich nehme dich nicht mit, ich bin ein Bastard, aber ich bin kein Riesenbastard.
Mhm, genau.
Gebt dir noch Geld in die Hand und sagt, ciao.
Ja.
Und sie geht zum Wohnmobil und fährt weg, und die anderen fahren nach El Rey, und der Film endet da.
Ja.
Und du bist einfach nur glücklich und denkst, was habe ich jetzt gerade gesehen?
Ja.
Danke, dass es sowas geben darf.
Mann, war das ein verrückter Ritt. Guck ich gleich nochmal.
aber ohne Scheiß, genau so war es doch damals. Ich habe mit den Seagal-Filmen, Unstipp langsam 1 bis 3 und, ach, keine Ahnung, was noch. Dieser Film ist mit denen immer wieder im VHS-Player gelandet. Immer und immer und immer wieder. Ich habe den, wenn es mir langweilig war, gab's From Dusk Till Dawn. Wenn ich alleine war, gab's From Dusk Till Dawn.
Jawohl.
Und nach dem Aufstehen gerne auch nochmals. Also ich habe den Film wirklich durchgenudelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das damals fertig gekriegt habe, aber ich habe den einfach immer geschaut. Und deswegen, ich habe ihn vielleicht wirklich zu viel gesehen.
Mhm.
Aber ich habe jetzt eine ganz, ganz große Frage an dich.
Ja.
Zum einen, ich wollte einfach kurz anmerken, zum Glück hatte Kate die Schlüssel bei sich.
Welche Schlüssel meinst du?
Von Wohnmobil.
Ach so, ja, okay, klar.
Denn eigentlich, ich bin fast überzeugt, dass Papa Jacob die Schlüssel bei sich hatte. Er war der Fahrer, er war der Chef.
Ja,
stimmt. Und zwar andererseits hatte vielleicht Seth, weil er die Geißeln hatte, den Schlüssel bei sich. Kann ja auch sein.
Das kann auch sein. Oder vielleicht konnte sie sowas auch kurz schließen.
Vielleicht kann Kate auch das. Sonst hätte Seth sie am Schluss einfach da stehen lassen in der Wüste. Und dann wird irgendwie der Nacht und die Vampire kommen wieder. Das wäre auch sehr unschön gewesen.
Naja, gut. Aber vielleicht hätte sie sich ja zur nächsten Santanico Pandemonium hochgearbeitet. Wer weiß.
Meine Abschlussfrage an dich.
Ja?
Hätten Seth und Richie die Fullers leben lassen, wenn die einfach in dieses Titty Twister gegangen wären, da wäre nichts passiert, am nächsten Morgen mit Chaos gekommen, hätten sie leben lassen?
Ich würde sagen, ja. Also Seth, würde ich einfach mal sagen, zu 90% ja. Richie vielleicht zu 60%, 60-70%. Ob das bei Carlos auch so gewesen ist, das weiß ich nicht. Also wenn Carlos sagt, ja, ihr habt jetzt aber hier Geiseln, ihr habt Zeugen, dann, nee, das lassen wir nicht zu, weil mit Zeugen oder mit irgendwelchen Mitwässern lassen wir euch nicht nach El Rey. Und dann hätte er vielleicht seinen Schergen gesagt, legt sie um.
Ja, eben, es ist für mich ein sehr offenes Ende bezüglich, wie gut war, oder sagen wir es anders, es ist für mich sehr offen, wie gut und stabil die Beziehung von Seth, Richie und den Fullers überhaupt war. Im Wissen, dass das ein Tarantino-Rodriguez-Werk ist, denke ich, die hätten sich umbringen können. Es hätte wirklich passieren können, ja.
Kennst du die alternative Drehbuchfassung davon?
Ich glaube, ich habe mal den Roman gehabt, wo ich denke, so, der war. Ich bin nicht mehr ganz sicher, es ist sehr, sehr lange her.
Also ich habe das leider auch nicht mehr so ganz im Kopf, aber es gab wohl irgendwie noch so ein alternatives Ende. Da haben sich Kate und Seth zusammengetan. Die haben dann Carlos und seine beiden Bodyguards oder seine Kollegen. Die haben sie dann auch noch umgebracht und sind dann mit dem kompletten Geld und den beiden Autos dann einfach in den Sonnenuntergang gefahren. Also so kenne ich, also das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Kann auch Fanfiction aus irgendeinem Forum gewesen sein. Möchte ich mich nicht drauf festlegen, aber unbekannt wäre mir das jedenfalls nicht.
Ich fand aber das Ende so eigentlich voll gut, weil es zeigt einfach, hey, dass Seth geht jetzt trotz allem, was passiert ist, geht er nach El Rey runter in dieses Schurken, diese Schurkenstadt, wo er in Sicherheit ist, kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Und Kate hat ein offenes Ende, sie hat jetzt einen guten Batzen Geld gekriegt.
Ja.
Und kann sich ein neues Leben aufbauen, was eigentlich vor einem Tag noch völlig intakt gewesen war. Danke, liebe Geckos, dass ihr uns mitgenommen habt. War ein schöner Ausflug. Ich habe keine Familie mehr, ich bin ganz allein. Aber hey, alles gut. Ich habe ein Wohnmobil. Ist das nicht schön?
Aber ich habe keine Ahnung, $50,000 in Cash jetzt sozusagen.
Und also, ich habe das Töten gelernt. Ich kann jetzt töten.
Ja, einmal das. Also das sind auch so Fragen, das sind auch so zwei Fragen gewesen, die mich immer wieder beschäftigt haben. Was genau ist überhaupt El Rey und warum nimmt er sie nicht mit? Was ist das irgendwie so schlimm, dass sie dafür fürs restliche Leben komplett gezeichnet wird? Und wie viel Kohle müssen die bei dem Banküberfall dann rausgeholt haben? Also
ich kann dir kurz sagen, was El Rey ist. El Rey ist quasi ein sicherer Hafen für Kriminelle, der irgendwo in Mexiko liegt. Und ja, für gutes Geld sind die da in Sicherheit. Und das ist eine Anspielung an die Geschichte, an das Buch The Getaway. Da kam El Rey bereits vor. Und ich würde jetzt mal sagen, vielleicht sogar in einem der Filme, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber es kam im Buch mal vor, deswegen war es eine Anspielung daran. Ja, reden wir doch mal über Fortsetzungen. Es war ja völlig klar, bei so einem Ende müssten ja fast schon Kate und Seth nochmals aufeinandertreffen. Und dann hieß es irgendwann in meinen Frühtagen des Internets, es kommt nicht nur From Dusk Till Dawn 2, es kommt sogar Teil 3. Und ey, wir hatten Freude. Wir haben aber nicht ganz verstanden, als wir die Castliste gesehen haben, diese Filme. Hä? Das ist ja gar nicht wirklich die Fortsetzung, oder? Hast du die mal gesehen?
Ja, ist aber sehr, sehr lange her. Ich hab die hier auch in der Trilogie stehen, aber bisher auch, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr geguckt. Ich habe sie einmal gesehen und ich war absolut nicht überzeugt, nicht begeistert davon.
Du hast, der zweite Teil heißt ja Texas Blood Money.
Mhm, genau.
Wurde von Scott Spiegel, glaube ich, gemacht. Stimmt das doch? Das ist ein Kollege von Tarantino, der hat den, ich glaube, der Tarantino hat dem immer mal wieder ein Filmprojekt zugeschoben. Mhm. Da war, glaube ich, mal noch was anderes, was er für ihn gemacht hat. Und ich habe den damals gesehen und das Problem ist, dass du eine Erwartungshaltung hast vom Teil 1 und du kannst da einfach nur untergehen. Du kannst nicht gewinnen. Du kannst das nicht gewinnen. Scott Spiegler früher über, genau, My Name is Modesty. Ich glaube, den hat Tarantino ihm damals so freundschaftlich nach From Dusk Till Dawn 2 auch noch zugeschoben. Ich habe den auch mal gesehen. Yeah. War es auch nicht prickelnd. Aber ich glaube, der Name Tarantino stand natürlich irgendwo auf dem Cover.
Ja, irgendwie produziert von oder
ja,
irgendwie
so. So hat man es ja auch gerne gemacht. Vom Team von Quentin Tarantino oder von dem Team, das Matrix gemacht hat. Und du weißt einfach, don't touch it.
Ja, genau.
From Dusk Till Dawn 2, ich weiß davon nichts mehr. Ich weiß nur noch, du hast einmal eine Kamera und du siehst einen Typen, der gerade Liegestütze vor dieser Kamera macht. Ich glaube, das war Raymond Cruz, das Einzige, was ich noch weiß. Du hast Robert Patrick dabei, Bo Hopkins war dabei und Ray Parks war wieder mit. Das war James Parks, das war gar nicht Ray Parks.
Das ist sein Sohn, glaube ich, ne?
Sein Sohn, hä? Hat der, es ist so lange her, ich kann mich kaum erinnern. Ich sehe gerade, dass Bruce Campbell mitgespielt hat. Tiffany Amber Thiessen war dabei.
Ja.
Ich muss mir den, glaube ich, sogar nochmals geben. Leider habe ich die Filme mal weggeschmissen, also verkauft. Und dann gab es ja noch Teil 3, The Hangman's Daughter.
Ich sehe gerade, im zweiten Teil hat Kevin Smith sogar mitgewirkt.
Was?
Ja.
Ich glaube, ich muss den wirklich noch mal schauen. Also, überrascht mich jetzt gerade brutal. Also, ich bin nicht auf dem Radar gehabt. Hey.
Kevin Smith? Bin ich ja, also ist hier zumindest mit aufgeführt. Allerdings in keiner Art, also keine Rollenbeschreibung oder sonstige.
Ja, aber warte mal, das ist ein anderer Kevin Smith.
Ach so.
Das ist ein anderes Profil. Der Name verspricht viel, aber hält nicht das, was er eigentlich halten könnte.
Ach, schade.
Das ist sehr schade, ja. Und Teil 3 erzählt ja die Vorgeschichte des Ganzen im Wilden Westen wie die Santanico-Pandemonium überhaupt entstanden ist.
Genau.
Ich glaube, der Film war leicht besser. Ich habe den besser als den zweiten bis in Erinnerung. Ist eine wirklich eine Western-Geschichte. Du hast auch da wieder für diese Zeit Michael Parks war wieder mit dabei. Rebecca Gayheart war mit dabei, wenn du die noch kennst. Ich fand die damals großartig. Danny Trejo ist wieder mit dabei. Übrigens, dann Kevin Smith war auch wieder mit dabei.
also doch der Richtige, oder?
Nee, einfach, ich sage ja dein Kevin Smith, nicht der
ach so,
Kevin Smith.
Ach so, okay, ja.
Und also ganz ehrlich, From Dusk Till Dawn 2 und 3 muss man nach Teil 1 wirklich nicht gesehen haben. Das kann man auslassen. Ist jetzt nicht wirklich der Rede wert, oder?
Na, ich glaube nicht, ne.
Hast du die Serie gesehen?
Zwei Folgen oder drei Folgen mal reingeguckt, also war okay, also das Drumherum, das Ambiente haben sie recht gut eingefangen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, also Richard und Seth Gecko sind einfach Clooney und Tarantino, also es ist schwierig.
Ich fand auch, ich habe nur den Trailer jetzt heute nochmals gesehen und fand auch, dass die Dame, die Kate gespielt hat, die wirkt einfach so bieder und brav. Und Juliette Lewis, ich finde, irgendwie ist sie das Herz des Films,
ja.
Weil sie halt einfach nicht die Standard-Hübsche von Hollywood ist, sondern die hat noch was Dreckiges im Gesicht. Also du denkst, die könnte dich auch aufschlitzen.
Ja.
Die hat so was Psychomäßiges und das gefällt mir.
Naja, wenn man daran denkt, was sie 2 Jahre zuvor gemacht hat, ne?
Ja, und zwar war das Natural Born Killers.
Genau.
Was ja auch wieder ein Tarantino-Film im entfernteren Sinne ist, denn er hat auch das Drehbuch geschrieben.
Er hat das Drehbuch dazu geschrieben, genau.
Das heißt, auch da wiederum kann man sagen, rein theoretisch, wenn die beiden zusammen weggefahren wären, hätte man sagen können, ja, das hätte jetzt die Vorgeschichte von Natural Born Killers sein können. Denn nach diesem Film bist du nicht mehr so, nach From Dusk Till Dawn bist du mental nicht mehr so gut drauf.
Richtig, der Ansatz ist gut, der gefällt mir. Aber
wurde nicht gemacht.
wird leider nicht gemacht. Oh Mann, das eröffnet so viele neue Möglichkeiten jetzt.
Aber witzigerweise, ich habe momentan richtig Bock, mir all diese Filme aus diesem ganzen Universum mit Desperado, mit den alten Tarantino, ich will das alles wieder schauen jetzt gerade, habe gerade richtig Bock drauf.
Doch, das interessiert mich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, zumindest also Teil 2 und 3. Da muss ich dann doch noch mal vielleicht ein bisschen gnädiger sein und sagen, okay, ich schaue doch noch mal rein.
Ja, und ich habe gerade heute gedacht, ich könnte mir eigentlich mal diese Serie trotzdem mal geben, weil ich doch Interesse habe, wie das Ganze ausschaut. Also, liebe Leute da draußen, From Dusk Till Dawn, wer ihn nicht gesehen hat, ich würde sagen, das ist ein Must-See. Das muss man gesehen haben. Sowas hat es vorher und später nie wieder gegeben. Der Film trifft eine Tonart, eine Tonalität, die du selten hast. Richtig brutal, richtig cool, richtig witzig, richtig aufgeladen im Sinne von, alles wirkt gefährlich, alles macht weh, alles ist lustig, alles kann dich töten. Das ist ganz, ganz merkwürdiger, kruder Mix von auch zwei Filmstilen. Es gab auch lange das Gerücht, dass Tarantino hat die ersten 40 Minuten Regie geführt und Rodriguez die zweiten. Das stimmt aber nicht. Aber ich weiß, man kann sehen, wo es herkommt. Denn der erste Teil hat was extrem tarantineske Züge.
Alleine durch die Dialoge auch, ja.
Durch die Dialoge. Es trieft vor Tarantino und danach übernimmt Rodriguez. Also man könnte sich das schon so herleiten, aber es war nicht so.
Aber dass Tarantino ja selber auch ziemlich brutale Sachen schreiben und auch ausführen kann, das hat er in seinen Filmen auch immer wieder gezeigt.
Ja, auf jeden Fall.
Lass es Kill Bill sein, lass es irgendwie das Gemetzel von Inglourious Basterds sein und was weiß ich nicht alles.
Ich bin immer noch der Meinung, Tarantino hat keinen schlechten Film gemacht.
Nö, würde ich auch nicht so sehen. Viele sagen ja, Death Proof ist scheiße, aber ich mag den gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich mag den auch gern. Der hat ganz viele Dinge, die einfach man muss einfach verstehen, wo der Tarantino herkommt und was er mit seinen Filmen, was er konkret aussagen will, mit denen, welche Hommage er bauen will. Und dann funktionieren alle Filme hervorragend. Es gab jetzt gerade eine Diskussion um die größten Regisseure unserer Zeit. Wenn du das gesehen hast, auf Instagram habe ich da ein paar Stories gesehen. Hat man, ich habe es nur kurz überlesen, die Namen, die im Raum gestanden sind, waren Spielberg, Scorsese, Tarantino und ich glaube Nolan.
Okay, ja gut.
Und wenn ich mir diese vier Namen so anschaue, dann fällt es mir brutal schwer, jetzt einen als den absoluten King zu benennen. Wenn ich es aber mache, dann nehme ich Spielberg, weil er einfach ein viel breiteres Spektrum abdeckt.
Ja.
Als die meisten, als die anderen. Ja, Nolan zwar eigentlich auch.
Ja.
Aber Nolan, man muss ja heute Nolan gut finden, sonst hat man ja keine Ahnung von Film, oder?
Muss man? Also ich finde ihn gut, keine Frage, absolut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sag, nur weil ich jetzt den Film nicht kenne oder nicht gut finde oder mich nicht so interessiert. Nee, also er macht gute Arbeit, natürlich. Aber ob man etwas gut finden muss, da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend.
Das sehe ich eben auch so. Und ich habe Probleme mit der aktuellen Filmzeit, wie da Leute hochgejubelt werden, wo ich es dann auch wieder nicht verstehe. Und im Gegenzug werden solche Werke wie das hier, wie From Dusk Till Dawn, belächelt oder wird nicht mal mehr irgendwo gezeigt. Dann find doch mal bitte einen Streamer, wo du den sehen kannst.
Oder zumindest ungeschnitten, ja. Also das ist das eben.
Das ist der Punkt. Und wo du noch ein paar Specials dabei hast, wie Full Tilt Boogie, den Making-of-Film, denn das ist ein eigenständiger Film, den kannst du nur auf der DVD genießen, sonst nirgends. Ja, vielleicht hat ihn irgendjemand auf YouTube mal gestellt, okay, aber das Medium-Film hat ein Problem.
Ja.
Und deswegen gibt's Leute wie dich und mich, die uns daran erinnern, dass diese Werke noch existieren und dass wir sie wertschätzen müssen. Deswegen, lieber Marcel, vielen, vielen Dank, dass wir das heute zusammen gemacht haben. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen, diese Kindheitserinnerung auszugraben und drüber zu labern.
Ah, ich habe mich auch sehr gefreut und sehr amüsiert. Das war wunderschön.
Und für euch draußen, es war Marcel vom Podcast Abteilung Verpeilung. Ich werde natürlich wie immer alle entsprechenden Links, die der Marcel mir gibt, in die Shownotes packen. Und für euch da draußen, ich bin fast sicher, dass auch Abteilung Verpeilung, ihr verdient wohl auch kein Geld mit Podcasten. Außer Spotify zahlt euch richtig gut.
Nein. Nein. Nein, 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 nein.
Bei mir ist das Geld auch noch nicht angekommen. Keine Ahnung was, ich weiß nicht, was da los ist.
Ich hab dieses Jahr nicht mal einen Jahresrückblick bekommen.
Wieso nicht?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe also jetzt so mit meinem privaten Profil, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich habe viel Spotify gehört und wollte dann auch irgendwann mal meinen Spotify Wrapped abrufen. Tut mir leid, wir haben keinen Jahresrückblick für die. So wollt ihr mich veräppeln?
What the fuck?
Ja, keine Ahnung.
Sie haben also mich vergessen. Kein Wunder bekommst du kein Geld, wenn du nicht mal den Wrapped bekommst. Ist ja klar.
Ach ja, siehst du, also dann mögen die mich einfach
nicht. Daran hapert's. Aber ihr hört, wir verdienen kein Geld damit. Das heißt, wir haben nur eine einzige Währung und das ist eure Liebe da draußen. Das heißt für euch, hört euch Abteilung Verpeilung an, hört euch Actionkult an und seid doch so nett und lasst uns ein paar nette Bewertungen da. Das kann man machen auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Podcast Addict kann man Leute Podcast bewerten. Und das würde uns extrem helfen. Wie? Naja, ihr bewertet und je mehr Bewertungen eintrudeln, desto höher, desto sichtbarer werden diese Podcasts auch. Deswegen vielen, vielen Dank im Voraus für eure 5 Sterne, denn wir brauchen sie dringend. Wir bekommen ja nicht mal was zu essen hier bei Spotify. Was soll denn das? Ja, Marcel, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bald wieder, nehme ich an.
Oh, sehr gerne. Lieber Dominik, ich sage auch nochmal vielen, vielen Dank, auch im Namen der gesamten Abteilung Verpeilung. Es war mir eine Freude, gerade über den Film mit dir sprechen zu dürfen.
Grüße zurück an alle.
Dankeschön. Ich wünsche dir noch alles, alles Gute, deiner Hörerschaft natürlich auch. Und man hört und sieht sich.
Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao.